ARD.
Gentile, ja, ja, der hat ja alles getreten, was ihm da in den Weg kam.
Der HSV, Möglichkeit, Mörder, sonst vorbei, nein, war das eine Chance.
Hi, ich bin Lars und ihr hört HSV 83, magische Nacht in Athen. Folge 4, noch so ein Spruch, Kieferbruch. Okay, ich gebe zu, der Spruch ist wirklich uralt. Aber wir hatten damals so echt total witzige Sprüche. Noch so ein Text, kein Gras mehr wächst. 80er halt. Ja, versprochen, ich höre jetzt auch auf. Aber das mit dem Kieferbruch, das passt genau rein in die zweite Halbzeit des großen HSV-Endspiels, das spätestens jetzt zu einem Kampf wird.
Ja gut, ja, auch das... Wie gesagt, ist natürlich nicht gewöhnlich gewesen, dass jemand, der Unterkiefer gebrochen wird beim Fußballspielen, das war schon außergewöhnlich. Aber nochmal, die heutigen Fußballinteressierten halt wissen, dass zu der damaligen Zeit mit allen Mitteln, ne, um einen Sieg gekämpft wurde.
Das sagt Torschütze Felix Magath, weil dieser Gentile mit einem Ellbogenschlag einem HSV-Spieler den Kiefer gebrochen hat. Und, kleiner Aufreger am Rande, dafür gab es nicht mal eine gelbe Karte. Dieser Kieferbruch, das ist ein Thema in der vierten Folge von HSV 83, magische Nacht in Athen. Wie hat der HSV diese Mission Impossible geschafft, die damals weltbeste Mannschaft von Juventus Turin zu schlagen? Diese Frage begleitet mich natürlich weiterhin. Und ein paar Antworten haben wir ja auch schon. Spieler, die keine Angst haben. Ein Trainer, der seiner Zeit voraus ist. Felix Magath, der ein herrliches Tor geschossen hat. Und ein Turiner Team, das... hoppla, auf einmal was zu verlieren hatte. Wenn euch das jetzt unbekannt vorkommen sollte, fangt am besten von vorne an. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. In dieser Folge bin ich einer weiteren Antwort auf der Spur. Ich treffe mich mit dem gesamten HSV-Bollwerk, das dafür gesorgt hat, dass die Juve-Weltstars an diesem Abend kein Tor mehr schießen würden. Also die Abwehrspieler Holger Hieronymus und Dietmar Jakobs. Und ich besuche den Mann, auf den der große Michel Platini heute noch keinen Bock hat. Mittelfeldspieler Wolfgang Rolf. Gegen den hat er nämlich keinen Stich gesehen.
Ja, er hat ja auch in seinem Buch... hat das ja auch erwähnt, dass er zweimal große Titel dann nicht erringen konnte. Ist ein Top-Spieler und wenn wir uns sehen, ist immer noch mal eine Nähe da. Also für mich eher als für ihn, aber es ist ein toller Sportsmann.
Das erzählt Wolfgang Rolf 40 Jahre nach dem Spiel in Athen. Es war irgendwie sein Spiel, das von Wolle Rolf also. So, und jetzt kracht's. Müsst ihr euch jedenfalls vorstellen. Wirklich gesehen hat es nämlich kaum einer im Olympiastadion von Athen. Die zweite Halbzeit hat begonnen. Es steht 1:0 für den HSV.
Es gibt eine Unterbrechung hier zu Beginn der zweiten Halbzeit, da wir jetzt rund 9,5 Minuten gespielt haben und ein HSV-Spieler ist verletzt. Die Betreuer der Hamburger Mannschaft sind dabei und da scheint doch ernsthafterer Natur zu sein, denn Masseur Rieger gibt das Zeichen, dass Lars Brastrup so schwer verletzt ist, dass er jetzt nur mit fremder Hilfe den Platz verlassen kann. Und das bedeutet eine Auswechslung. Und nun bin ich gespannt, wer kommen wird. Das ist Thomas von Hesen, der jetzt für den Dänen angeschlagen im Gesicht, er hält sich die Nase, verlässt den Platz, jetzt in diese Begegnung hineinkommt. Also ein zwangsweiser Wechsel beim Hamburger Sportverein. Eine Aktion, die sicherlich nicht absichtlich oder gar vorsätzlich von der italienischen Mannschaft verursacht wurde. Da sind sie zusammengeprallt. Horst Rubisch gibt jetzt das Zeichen für den Wechsel und mit der Nummer 12 betritt nun Thomas von Hesen hier das Olympiastadion von Athen.
Später hat sich herausgestellt, dass der Ellbogenschlag vom beinharten Claudio Gentile gegen Lars Bastrup vom HSV volle Absicht war. Gentile war total genervt, weil Bastrup ihm immer wieder davongelaufen ist. Ich hätte darüber und über vieles andere auch gern selbst mit meinem Namensvetter gesprochen. Aber Lars Bastrop hat, das muss man wohl so deutlich sagen, einfach keine große Lust. Seit Jahrzehnten hält er sich raus aus der Öffentlichkeit. Eine sehr freundliche Nachricht hat er mir geschickt. Es ist doch so lange her und weit weg von mir, hat er geschrieben. Auch Mittelfeldspieler Jürgen Groh wollte nicht so gerne auf der großen Bühne auftauchen. Wir haben nett miteinander telefoniert, aber Podcast, meinte Groh, danke, aber nein danke. Zurück zu Lars Bastrop. Kieferbruch, Aua, böser Gentile, Auswechslung. Und es kommt der Kleine, der Jüngste. Thomas von Hesen betritt den Platz, über dem ein Dunst aus Schweiß und Adrenalin liegt.
Ja, na klar, ich meine, Gentile ist ja auch kein so von Traurigkeit, das war ja schon vorher klar. Dann habe ich schon vorher so ein bisschen geflaxt, ne, Lars, Gentile und so, das ist so, so, der kann schön knacken. Aber Lars war ja ein witziger Spieler, der hat sich auch nicht ins Hemd gemacht. Ja, der hat dann einen Check gekriegt, einen Ellenbogen, hat sich dann den Kiefer dadurch gebrochen, was auch nicht, ich weiß nicht, ich glaube, ist unheimlich schmerzhaft und auch nicht schön, sowas. Ja, und das war, glaube ich, weiß gar nicht, welcher Minute, 64., 63., irgendwie so 25 Minuten vor Schluss. Und da ja nicht so viele auf der Bank saßen, ne, ich glaube, Allan Hansen war auch noch auf der Bank. Da gab es, glaube ich, zwei Offensive, ein Mittelfeldspieler und ein Verteidiger. Und Torwart, klar. Dann hat Ernst Appel mich angeguckt, hat gesagt, Thomas, mach dich warm. Ja, so, ja klar, mach ich mich mal kurz warm, muss es schnell gehen, ne? Weil ich hatte ja kaum Zeit, weil der Lars ja echt schwer verletzt war. Er ist dann runter begleitet worden. Musste dann den ganzen Abend danach in so einem Gestell im Runter sitzen. Auch unfassbare Szenen. Gut, und ich habe mich dann schnell warm gemacht. Also, ja, muss ich schnell warm machen, muss schnell rein und so. Da sagt er, und zeig dir, was du kannst. Ne? Mach keine Angst, zeig dir, was du kannst, geh drauf und so. So, ja, ist klar. Da bin ich dann reingegangen.
Bei einem Finale in der Champions League wäre Thomas von Hesen heute bis in die letzte Hautpore dabei beobachtet worden. Von Hauptkameras, von Mittellinienkameras, niedrigen Hintertorkameras, höheren Hintertorkameras, Ersatzbankkameras, Beauty-Shot-Kameras, Krankameras, Steadycams und so weiter und so fort. Es sind mehrere Dutzend. In der Nacht von Athen sind es immerhin 11. Aber keine einzige hat den Ellbogencheck eingefangen. Heute unvorstellbar. Rot für Gentile. Hätte es geben müssen. Gab's aber nicht.
Naja, aufgeregt haben wir uns über die harte Gangart natürlich der Italiener. Hervorgetan hat sich da Gentile, hieß er so. Ich glaube, ja, Gentile. Ja, ja, der hat ja alles getreten, was ihm da in den Weg kam. Und das hat den Puls natürlich dann noch weiter beschleunigt.
Das hat HSV-Fan Michael Küster auf der Tribüne des Athener Olympiastadions beobachtet. Der hatte ja sowieso schon ziemlich Puls und dann auch noch das. Auf der anderen Seite des Stadions im Oberrang Christian Reichert, der mit seinem alten 200er Diesel nach Athen geknattert war.
Es ist natürlich so bei dieser Riesenschüssel, zum Beispiel diese Tätigkeit von Gentile, das haben wir gar nicht mitgekriegt. Also das hat sich auch nicht zu uns, also ich hatte die Szene nicht gesehen, wie ja eigentlich niemand. Was ja in bestimmten Dingen auch gut ist, wenn die Fans das gesehen hätten, dann wäre, ich vergleiche das immer mit der Spuckattacke von Mailand, als Rudi Völler angespuckt wurde. Da war ich auch im Nachhinein, wir hatten das auch nicht so gesehen, wenn sowas dann auch noch auf dem Bildschirm sozusagen zu sehen, weil da wäre es wahrscheinlich richtig schief gegangen. Ne?
Ich stehe auf einem Golfplatz oder zumindest knapp daneben, auf der Terrasse. Nicht am Golfplatz in Athen, den ihr aus der ersten Folge schon kennt, sondern am Golfplatz Treudelberg im Norden von Hamburg.
Ja, der sieht genau richtig aus.
Auf einen Cappuccino mit Dietmar Jacobs und Holger Hieronymus, die damals die HSV-Abwehr zusammengehalten haben. Und mit Michael Schröder, der auf der Ersatzbank gesessen hat. Mit freiem Blick, wenige Meter entfernt. Den Geruch des aufgewühlten Rasens in der Nase. Aber auch er hat, wie die 11 Kameras, in Athen nichts gesehen.
Also ich habe es nicht mitbekommen, was da los war. Ich habe nur dann die Auswechslung mitbekommen. Wir haben uns ja schon warm gelaufen, zwei oder drei Spiele, mit Thomas zumindest. Und dann kriegten wir das nur mit, dass Lars runter musste. Und dann kam Thomas rein. Aber was da vorgefallen ist, wusste ich im ersten Moment nicht. Und im Nachhinein haben wir nachher gehört, dass er Kieferbruch hatte, glaube ich.
Dietmar Jacobs verzieht das Gesicht. Aber so brutal diese Aktion war, sie zeigte einmal ganz deutlich, die Juve-Spieler waren frustriert und wurden immer frustrierter. Immer wieder locken Dietmar Jacobs und seine Kollegen den Gegner in die Falle.
Ja, das ist das, was Holger auch schon sagte. Die sind 95 Mal ins Abseits gelaufen. Da wollte nachher gar keiner mehr vor. Weil er hatte dann die Befürchtung gesagt, dass er wieder ins Abseits läuft. So, und deshalb, das hat uns schon, sage ich mal, ein ganzes Stück weitergebracht. Ne? Aber eben da sieht man auch wieder die Spieltaktik, dass wir doch relativ weit vorgespielt haben.
Die Abseitsfalle, eine Spezialität von Trainer Ernst Happel, dem rauchenden Grandler, dem Taktikgenie.
Nein, es gab auch kein Mittel dagegen. Ne, das war im Endeffekt, weil eben elf Leute dieses gespielt haben. Und nicht nur, sag ich mal, wir drei, Wehmeier, Hieronymus und Jakob und Kals, sondern dass im Endeffekt alle dieses Spiel mitgespielt haben, auch die defensiven Mittelfeldspieler. Ja, also die wussten auch genau ihre Laufwege und wie weit sie dann weiter vorgehen, weil sie genau wussten, dass wir auf Abseits gespielt haben.
Als wir da so reden, am 18. Loch des Golfplatzes Treudelberg, da freuen sie sich immer noch, dass das damals so gut geklappt hat gegen die Weltstars aus Turin.
Die Stimmung war sensationell. Also wir haben, glaube ich, keine Sekunde daran gezweifelt, dass wir das Ding verlieren.
Auch Holger Hieronymus ist bester Dinge, der spielende Libero des HSV. Das Tor zum 1:0 fiel ja schon sehr früh, für einige zu früh.
Ja, es erleichtert die Situation, wenn man in Führung geht und nicht einem Tor hinterherlaufen muss. Und ja, wir haben am Anfang einmal Glück gehabt, dass Uli einen Kopfball von Bettiger, glaube ich, war es, aus der Ecke wieder rausgekratzt hat, wobei er hätte darauf festhalten können. Aber naja, egal. Auf jeden Fall ist es ja so, dass man natürlich mehr Sicherheit aufnimmt, wenn die Strategie, die der Trainer der Mannschaft verpasst hat, wenn man merkt, das ganze Thema geht auf und ungeachtet dessen, ob das Tor in der 8. Es wäre irgendwann gefallen, wenn es nicht in der 8. gefallen wäre, so wie es ist, dann wäre es halt in der 18. oder in der 28. oder in der 58. gefallen. Es wäre gefallen, weil wir hatten ja auch im Nachgang noch genügend Möglichkeiten, um das ganze Thema noch auf 2:0 oder 3:0 sogar zu stellen.
Boniek, jetzt einmal in der gegnerischen Hälfte, eine Flanke sehr schön gespitzelt in Höhe des 16-Meter-Raums, muss der HSV aufpassen, aber er tut es in der Person von Holger Hieronymus. Der kann ganz seelenruhig Uli Stein, den Keeper, einsetzen. Abschlag bereits erfolgt. Felix Magath, sehr agil, sehr schnell, versucht eben wieder den Ball in die gegnerische Hälfte zu tragen, diesmal allerdings misslungen. Und die Italiener kommen durch. Roberto Bettega hat auf die 16-Meter-Marke gelegt und da sind gleich drei Hamburger zur Stelle, jagen den Italienern den Ball ab. Und wieder kommt die rote Lawine des Hamburger Sportvereins.
Die Minuten ticken herunter im Olympiastadion von Athen. Für die Hamburger zäh und langsam, für die Italiener viel zu schnell. Juve wird immer verzweifelter, die HSV-Abwehrspieler immer sicherer. Auch auf der Ersatzbank hat Michael Schröder ein gutes Gefühl, obwohl es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass er eingewechselt wird.
Das war für uns natürlich, die auf der Bank saßen, auch für die jüngeren Spieler, auch nicht so einfach, Holger und Jakob haben es ja gesagt, da überhaupt reinzukommen in die Mannschaft. Ich glaube, wir hatten auch nur 16 Spieler mit, 5 waren auf der Bank, 11 haben gespielt. Das war ein Erlebnis, man konnte die Spieler auch eben halt mal als junger Kerl, Boniek, Platini, wenn man die gesehen hat. Ich habe ja die eigenen sowieso, das ist ja klar, die Abwehr war ja dann auch stabil.
Und zwar vor allem deswegen, weil Michel Platini komplett abgemeldet ist. Immer wieder dieser Name, Platini.
Michel Platini, la nouvelle star du football français.
Jetzt ist es an der Zeit, mal näher auf ihn einzugehen. Also, Michel Platini, französischer Weltstar, Kapitän der französischen Nationalmannschaft, Meister und Torschützenkönig in Italien. Neben Diego Maradona war er damals der Beste überhaupt. Gegen Wolfgang Rolf allerdings hat er keine Chance. Ich bin in Köln. Das Gartentor von Wolfgang Rolf quietscht und hakt etwas. Wolfgang Rolf sieht genauso aus wie auf den alten Bildern von 1983. Schlank und fit wirkt er. Und gibt's doch gar nicht. Sogar die berühmte Fokuhila-Frisur, die hat er noch. Vorne kurz, hinten lang. Klassiker.
Ja, ich glaube, jeder muss seinen eigenen Style finden. Nur viele haben ja, gleichen sich dem Style an und haben die gleiche Frisur vielleicht wie ein Ronaldo oder Messi, sondern ich hatte meine Frisur mal länger vorne oder sonst vorne kurz, hinten lang, bin ich treu geblieben und ja, für mich gab es nur diese Frisur mit langen Haaren und Drei-Tage-Bad oder jetzt mittlerweile auch Vollbad. Also ja, es wird ja immer gesagt, Vukuhila gut, aber wer das sagt, der traut sich nicht, lange Haare zu haben. Und von daher, einige haben ja auch keine Haare mehr. Also von daher, bisschen im Nacken sollte schon dran sein.
HSV-Trainer Ernst Happel hat nur selten einen Spieler des Gegners in Manndeckung nehmen lassen. Das widersprach eigentlich seiner Fußballidee. Aber dieses eine Mal hat er sich anders entschieden. Denn Platini und der HSV, das hatte eine Vorgeschichte. Julie Daxi. 3 Jahre vorher hatte der HSV gegen Platini richtig einen auf den Deckel bekommen. Platini spielte damals noch in Frankreich beim AS Saint-Étienne. Und der HSV verlor zu Hause mit 0:5. Das ist die höchste Europacup-Pleite, die Hamburger bis heute kassiert haben. Platini hat den HSV damals auseinandergenommen. Und genau das sollte Wolfgang Rolf in Athen verhindern.
Ja, Ernst Happel hat mich zur Seite genommen und hat gesagt, wir müssen ihn aus dem Spiel nehmen. Das habe ich des Öfteren ja auch in der Bundesliga dann schon gemacht. Und das ist dann natürlich, wenn man so einen großen Spieler gegen einen so einen großen Spieler spielen darf und dann das zweimal sogar in meiner Karriere, auch noch in der Nationalmannschaft, 86 bei der WM in Mexiko. Und beide Spiele hat man gewonnen durch mein bisschen Dazutun, dass ich ihn aus dem Spiel genommen habe. Und das war für mich eine normale Aufgabe, die Ernst Happel mir aufgetragen hat und ich im Dienst der Mannschaft das so gut versucht habe zu lösen, mich dann auch noch mit eingeschaltet habe und leider mein Tor wurde nicht anerkannt, obwohl es nicht abseits war, aber von dem Ganzen hat es so geklappt wie Ernst Happel und ich mir das vorgestellt habe.
Mal ebenso, den Ronaldo der 80er, den Messi des 20. Jahrhunderts.
Ja, also man hat nie das Gefühl, dass man Michel Platini im Griff hatte, weil er auch bei Standardsituationen, bei Freistößen oder aus dem Spiel raus mit einem Dribbling, also man musste immer sehr eng an ihm dran sein, wenn er Richtung unser Tor kam. Und da hatte ich weniger Probleme. Er hatte 1-2 Pässe natürlich auch gespielt auf Rossi. Kann man nicht vermeiden, aber dann war ein Holger oder ein Dietmar Jakobs oder auch Uli Stein dann da, die dann noch gerettet haben und haben sie den Sieg nach Hause gebracht.
Mit anderen Worten, Platini bei Wolle Rolf bestens aufgehoben. Der Franzose hat später in seiner Karriere fast alles gewonnen. Europameister ist er geworden mit Frankreich und mit Juve hat er auch noch Titel eingesammelt ohne Ende. Aber dieses Spiel gegen den HSV, das hängt ihm in den Kleidern.
Ja, er hat ja auch in seinem Buch, hat das ja auch erwähnt, dass er zweimal große Titel dann nicht erringen konnte in den beiden Jahren. Und ja, ist schön. Er ist ja ein super Sportsmann und ist ja auch ein Top-Spieler gewesen und hat auch die französische Nationalmannschaft geprägt, genauso wie Juve oder auch Saint-Étienne. Also ist ein Top-Spieler und wenn wir uns sehen, ist immer noch mal eine Nähe da. Also für mich eher als für ihn, aber es ist ein toller Sportsmann.
So, jetzt habt ihr es mehrfach gehört. Nicht nur in diesem Juve-Spiel hat Rolf den Platini rausgenommen, sondern auch bei der WM 86 im Halbfinale. DFB-Teamchef damals, der Kaiser.
Ja, da würde ich also klare Vorteile für den Wolfgang Rolf geben, denn der hat den über 90 Minuten perfekt beherrscht. Von dem Platini hat man also wenig gesehen. Einen Mann wie den Platini kann man sowieso nicht über 90 Minuten ausschalten. Er ist der absolute Superstar, vielleicht mit Maradona zusammen, dieser Weltmeisterschaft und auch auf dieser Welt. Und ich meine, das, was der Wolfgang Rolf heute geleistet hat, das gehört schon mit zu den Besten.
Also ein Wolfgang Rolf-Trauma beim Superstar aus Frankreich. Klingt ein bisschen dick aufgetragen, aber so war es wirklich. Holger Hieronymus hat Platini später, als deren Karrieren schon längst zu Ende waren, ab und zu getroffen.
Also die Verzweiflung von Herrn Platini, die habe ich noch ein paar Mal später auch noch erfahren, weil wir uns beruflich noch ein paar Mal getroffen haben. Und er konnte mit dem Späßchen, ob wir noch mal über das Spiel reden wollen würden, da konnte er überhaupt nichts mit anfangen und hat mir nur immer wieder gesagt, lebt er noch? Also da war im Nachhinein auch immer noch relativ angefasst. Und wie gesagt, Wolfgang hat das echt hervorragend gemacht. Ja, was soll ich sagen? Also es gibt wenig Spieler, gegen die ich nie hätte spielen wollen. Und Wolfgang ist einer davon. Weil das ist so, wie nennt man das? Man möge mir verzeihen, Typ Wadenbeißer. Das ist ein, den wirst du nie wieder los. Du kannst kreuz und quer beim Platz laufen. Der läuft einfach mit. Und das ist, das macht einen Spieler, insbesondere solche Spielertypen wie Platini und so ähnlich bin ich auch gewesen. das macht diese Typen wahnsinnig. Weil kommt der Ball, ist Wolle Rolf schon da und steht einem auf den Füßen. Und das hat er brillant gemacht, muss man sagen. Und da gibt es auch, mir fällt aus dem Stand auch kein Zweiter ein, der das so, jedenfalls nicht aus unserer Truppe, der das so hätte lösen können. Und auch das ist ein Teil des Erfolges der 83er Mannschaft am 25. Mai gewesen, dass wir eben solche Spielertypen hatten und die dann ihren Job eben auch extrem exzellent gemacht haben.
Ihr habt ja schon in den vorigen Folgen gehört, wie begeistert die HSV-Spieler von damals über ihre HSV-Zeit gesprochen haben. Viele von ihnen waren ja auch noch ziemlich unbekannt als Fußballer, bevor sie nach Hamburg gekommen sind. Hohe Ablösesummen, die gab's nicht. Ganz im Gegensatz zu Juve, das allein für sein Ausländer-Duo Platini-Boniek Millionensummen hingeblättert hat. Für den HSV damals unvorstellbar. Von den 12 Spielern, die 1983 in Athen auf dem Rasen standen, hat der HSV nur 3 aus der Bundesliga geholt. Alle anderen Zweitligaspieler, Oberligaspieler, Jugendspieler. Auch Wolfgang Rolf kam aus der zweiten Liga von Fortuna Köln.
Und wenn man da in den Kader kommt, da gab es für mich erstmal, wenn man neu zum großen HSV kommt, sich einzufügen und einzuordnen, nur ich habe schnell gemerkt, also nur einordnen, das bringt mich nicht weiter. Ich muss schon dem einen oder anderen auf die Füße treten, um in die Mannschaft zu kommen. Das habe ich gemacht, habe mich durchgesetzt und habe dann natürlich auch einen Trainer gefunden, der da Spaß dran hatte, den Etablierten mal auf die Füße zu treten. Von daher haben die großen Spieler den jungen Spielern natürlich das vorgelebt, was den Erfolg gibt. Und das war das Erfolgsrezept von dem Team.
Und das Rezept hat Wolfgang Rolf auch im Halbfinale des Europapokals der Landesmeister 1983 gegen den spanischen Meister Real San Sebastian angewendet. San Sebastian, kaum vorstellbar, damals besser als Real Madrid oder der FC Barcelona. Beim Hinspiel in San Sebastian, das liegt im Baskenland, also ganz im Norden Spaniens, traf Rolf per Kopf zum 1:1.
Ja, in der Bundesliga habe ich schon das ein oder andere Kopfballtor gemacht, international eher weniger, aber es passte gerade, Flanke von außen, Jimmy Hartwig und bin gut in den Strafraum gelaufen und dann war natürlich bei der Flanke, brauchte man nur den Kopf hinhalten und ging hinten ins lange Eck und von daher war es schon ein schweres Halbfinale und man wusste dann schon, was auf uns zukommt im Finale mit Juventus Turin, was es nochmal eine Stufe höher ist und dass man nochmal eine Schippe drauflegen muss, um wirklich Europacup-Sieger zu werden.
Die Anfangsphase dieser zweiten Halbzeit, also ganz im Zeichen der italienischen Mannschaft, die einige gute Aktionen hatte, die natürlich auf den Ausgleich drängt, aber die Hintermannschaft des Hamburger Sportvereins behielt bislang kühlen Kopf, konnte Schlimmeres verhindern und es bleibt nach wie vor beim 1:0 für den Hamburger Sportverein aus der 8. Spielminute.
Wir sind wieder tief in der zweiten Halbzeit in Athen. Und bei mir zu Hause sind Chips und Flips vor Aufregung schon längst alle aufgegessen. Mein Papa hat nichts abgekriegt. Ich weiß nicht, wie viele Flaschen Mirinda ich getrunken habe, muss ein Zuckerschock gewesen sein. Aber ich fasse zusammen. Die Nummer 10 von Juve, Platini, abgemeldet. Die Nummer 10 des HSV, Magath, überragend.
Felix Magath. Ein Aktivposten beim Hamburger Sportverein, da steht außer Zweifel, nicht nur, weil er das Tor zum 1:0 beisteuert in der 8. Spielminute, sondern weil er ein echter Spielmacher in dieser Begegnung war. Immer wieder versuchte er, Linie und System in das Spiel des HSV zu bringen, wenngleich dieses, das sollten wir kritisch anmerken, dank der Leistungssteigerung der Italiener im zweiten Durchgang nicht mehr so gelungen. Aber der HSV hat wieder den Ball. Auf der linken Seite Bernd Mehmeier hat langen Raum, läuft jetzt 30 Meter, spielt dann ab auf Jürgen Milewski. Der zögert noch einmal, versucht jetzt Jürgen Groh einzusetzen, ist auch gelungen. Der findet keinen Mitspieler. Jetzt Wolfgang Rolf, Doppelpass, Jürgen Groh, Schuss und Dino Zoff rettet. Glanztat des Keepers bei Juventus Turin. Die größte Chance des HSV im zweiten Durchgang. Ja, damit hätte Jürgen Groh sicherlich seine großartige Leistung in dieser Begegnung krönen können. Aber es bleibt beim 1:0. Ein 2:0, das wäre sicherlich die Vorentscheidung in dieser Begegnung gewesen.
Der HSV führt immer noch mit 1:0 gegen Juventus Turin. Es gibt Chancen auf das 2:0. Die Uhr tickt inzwischen erschreckend langsam herunter. Thomas Böhme aus Winsen wird immer aufgeregter.
Genau das war das Ding. Also zur Halbzeit hat man noch gedacht, okay, gut, jetzt haben sie es eine Halbzeit lang geschafft und führen 1-0. Ne? Also das ist schon, ist ja schon eine Leistung gegen diese Truppe. Ja, und dann wurde es irgendwie 80. Minute und 85. Minute und irgendwie wurde das alles immer unruhiger, hatte ich so das Gefühl. Auch die Italiener haben so langsam irgendwie die Farbe aus dem Gesicht verloren.
Die Farbe haben sie aus dem Gesicht verloren und auch ein bisschen die Stimme, hat Felix Magath mittlerweile festgestellt.
Wir haben auch die Herausforderung, die waren auch wahrzunehmen, also die haben sich auch bemerkbar gemacht.
Auf der Pressetribüne hat NDR-Reporter Rüdiger Süring das Mikrofon nach 80 Minuten wieder an Kollege Kurt Emmerich übergeben.
Und da fällt mir bereits wieder einmal mein Programm aus der Luft herunter und wir werden uns auch so behelfen, der HSV mit einem Schuss und wieder mit einem Heber, knapp über das Tor, das war noch einmal eine Möglichkeit und es sind hilfreiche Kollegen dabei, die das verstehen, wenn hier mal mit einem Windstoß nun einmal das Programm uns herunterfällt.
Entspannter wird es wenige Minuten vor dem Ende trotzdem nicht.
Der HSV, Möglichkeit, Magath, sonst vorbei. Nein, war das eine Chance. Das war die ganz große Chance zum 2-0. Frei in den Raum gespielt, lief Magath in den Strafraum hinein, unbedrängt zog den Ball über den herausstürmenden Zopf, dessen Verdienst es war, dass Magath den Ball über das Tor zog. Die Italiener wären K.O. gewesen, wenn dieses Tor etwa gefallen wäre. Jetzt da zu spielen sind noch rund 7-8 Minuten.
HSV 83, magische Nacht in Athen. Das war der vierte Teil. Noch so ein Spruch, Kieferbruch. In der fünften und letzten Folge geht das Spiel endlich zu Ende. Grenzenloser Jubel auf der einen Seite.
Man wusste gar nicht, wohin mit seiner Freude. Ne? Es war so unfassbar.
Und grenzenlose Enttäuschung auf der anderen Seite.
Ich habe noch nie so viele Menschen im Stadion weinen gesehen. Die Italiener, die haben da richtig geheult. Die waren erschüttert.
Und außerdem erfahrt ihr, was noch keiner weiß, warum Felix Magath durch den Triumph in Athen zum Fallschirmspringer wurde. HSV 83, magische Nacht in Athen. Ein Podcast des NDR Hamburg von und mit Lars Pegelow. Produktion Daniel Drochner. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn und empfehlt ihn weiter. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst. Und alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek. Oder schreibt uns auf hsv83@ndr.de. Und in der Mediathek findet ihr die Super-Doku Die HSV-Helden von Athen. Die ist viel mehr als nur die Bilder zum Podcast. Schaut sie euch unbedingt an.